Ich begrüße heute zum Gespräch Professor Dr. Jürgen Handke von der Philipps-Universität Marburg. Er hat dort die Professur für Anglistik, anglistische Sprachwissenschaft und Sprachtechnologie inne. Wir haben ihn eingeladen zum Thema Inverted Classrooms, also ein Vorlesungsformat, bei dem der Input zum Beispiel als Video vorliegen kann und dann von den Studierenden irgendwo rezipiert wird. Die technischen Möglichkeiten geben das ja mittlerweile her. Was in der Präsenzveranstaltung stattfindet, das werden wir sicher gleich noch von Ihnen hören. Zunächst einmal möchte ich Sie fragen, wo Sie didaktisch denn herkommen? Ihre Herangehensweise an Vorlesungen ist ja sehr stark technisch und medial fundiert.
Seit Mitte der 80er Jahre befasse ich mich intensiv mit Visualisierungsprozessen unter Zuhilfenahme von Computern. Seit Mitte der 90er Jahre habe ich dann mit Mitarbeitern schon wissenschaftliche CD-ROMs produziert. Und das Ganze ist dann seit 2000 etwa multimedial umgesetzt worden in Lerneinheiten im Internet. Und diese digitalen Elemente, die nutze ich heute mit meinem Team massiv in der Lehre.
Der Name des Modells sagt es ja bereits, Flipped Classroom bzw. Inverted Classroom. Sie drehen das übliche Vorlesungsschema um. Erklären Sie uns doch bitte, welche Idee dahinter steckt. Das ist ja im weitesten Sinne der Shift from Teaching to Learning.
Im engeren Sinne sogar. Ich würde erstmal Folgendes sagen, der Begriff Flipped Classroom, das ist der Begriff, der im Kontext der nordamerikanischen Highschools verwendet wird. Wir hier in Deutschland haben mittlerweile auch so ein Agreement getroffen, dass wir auf universitärer Ebene sagen Inverted Classroom, weil wir noch ein paar Elemente zusätzlich haben und natürlich wir uns auch ein bisschen aufgrund des akademischen Standards ein bisschen abheben wollen. Also der Inverted Classroom hat ja folgende Idee, das, was früher innerhalb des Klassenraums geschah, geschieht jetzt außerhalb und das, was außerhalb geschah, geschieht innerhalb. Und das führt natürlich zu einer ganzen Reihe von Änderungen, die wichtig sind, zum Beispiel für eine neue Rolle des Lehrers. Es führt dazu, dass sie Materialien völlig anders einsetzen und es führt dazu, dass sie sich ganz, ganz intensiv dem individuellen Lerner widmen können im Rahmen der Präsenzphase. Also schon jetzt vorweg, ehe Sie irgendwas anderes fragen, weil ich werde das so oft gefragt, das Konzept des Inverted Classrooms, egal wie digitalisiert es ist, hat in jedem Fall eine Präsenzphase.
Genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Aber wir können das vielleicht an diesem Punkt gerade noch mal kurz zusammenfassen. Der Input für die Studierenden, der findet jetzt eigenverantwortlich statt. Was vorher in der Vorlesung stattgefunden hat, von Lehrenden vorgetragen wurde, das muss jetzt zu Hause geleistet werden oder wo auch immer man mit seinem Laptop dann ist. Die Darreichungsformen sind in aller Regel digital, zum Beispiel ein Video oder auch ein Podcast ist vorstellbar. Und die Präsenzphase bleibt bestehen. Aber die Aufgabe der Lehrenden, die ist jetzt eine andere, denn der Vortrag hat ja in diesem Sinne schon stattgefunden. Ich habe eins Ihrer Videos online zuvor gesehen, da heißt es From the Sage on the Stage to the Guide on the Side. Also von der dozierenden Position kommen die Lehrenden in eine unterstützende Position und die Studierenden aus der rezipierenden Haltung in die Anwendung, in die Diskussion. Was war denn der Auslöser bei Ihnen, das würde mich jetzt noch interessieren, dieses Vorlesungsszenario umzudrehen? Da wird es ja einen guten Grund gegeben haben, oder nicht?
Ja, das war so etwa zwischen 2002 und 2004 irgendwann. Da haben wir gemerkt, und mit wir meine ich immer ein Team. Ich bin hier nur die Spitze eines Eisberges, eines Teams. Man kann digitale Elemente für die Lehre nur mit einem Team erzeugen. Das schafft nicht ein Mensch allein. Und wir haben damals gemerkt, dass wir doch einen großen Pool von Lehr- und Lernmaterialien haben. Und dann haben wir uns überlegt, warum muss ich eigentlich als Wissenschaftler gerade in Grundlagenveranstaltungen das Gleiche Jahr aus, Jahr ein erzählen? Warum muss ich das immer wiederholen? Ich mache mich ja redundant. Und dann haben wir gesagt, wir packen diese Dinge ins Internet, stellen die den Lernern zur Verfügung und gehen dann in eine Präsenzphase. Und damit haben wir uns ein Problem eingehandelt. Denn wir haben gemerkt, wenn die vorher schon die Inhalte kennen, was sollen wir mit denen denn dann machen? Und da gab es drei Varianten. Die eine war, wir haben gesagt, wir wiederholen das einfach nochmal, was online da war. Da haben die uns, höflich wie Studenten sind, Evaluationen sind ja immer freundlich, haben die gesagt, so nicht, das wollen wir nicht. Naja, da haben wir eine andere Variante, das war so 2005 erprobt. Wir haben gesagt, dann setzen wir einfach noch einen drauf. Machen gewaltige PowerPoint-Präsentationen in der Präsenzphase auf den Content, der ja schon da war, obendrauf. Da haben die gesagt, ich glaube, ihr seid verrückt, wir lernen ja jetzt das Doppelte. Wir kriegen 4 ECTS und machen so viel wie 8 ECTS involvieren. Und so mussten wir dann irgendwo ein Mittel finden. Und daraus entstand diese Idee zu sagen, wir üben mit den Studenten auf der Basis des vorher vermittelten Lehrstoffes, den sie sich selbst nach eigenem Tempo aneignen konnten. Und insofern war die Klippe oder der Trigger oder der Aufhänger dafür, dass wir dieses Modell benutzt haben, eigentlich der Moment, als wir ausreichende digitale Lehr- und Lernmaterialien hatten.
Sie haben es gerade gesagt, also die Videos sind jetzt produziert und stehen im Internet zum Ansehen bereit.
Ja, nicht nur Videos, also multimediale Lernelemente plus Video plus Practical Materialien, ein ganzer Pool von Zeugs.
Und wie sieht das da mit der Leistungsabfrage aus? Wie sieht das mit einer Klausur aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Fahre ich mir alle Videos rein, schreibe die Klausur und nächste Woche hole ich mir den Schein ab? Funktioniert das?
Nee, überhaupt nicht. Das funktioniert gar nicht. Da gibt es ja auch andere Untersuchungen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das in Deutschland machen. Es gibt ja Kollegen in Heidelberg, Mathematiker, es gibt Informatiker, Physiker, meist aus den Naturwissenschaften, die dieses Modell jetzt auch anwenden. Und die haben festgestellt, dass so ein Video allein ja gar nichts bringt. Da muss man irgendwas jetzt, eine Maßnahme ergreifen, um zu überprüfen, dass die Studenten das Video auch bearbeitet haben. Und das kann man mit kleinen Tests machen, die an die Videos gekoppelt sind. Man kann zusätzliche Aufgaben auf einer speziellen Lernplattform machen. Übrigens da auch ein Wort gleich dazu. Eine traditionelle Lernplattform wie Elias, OLAT, StudIP und was es da alles gibt, die sind viel zu eingeschränkt, um so ein Modell umzusetzen. Deswegen sind alle die dieses Modell einsetzen, Personen, die eigene Umgebungen geschaffen haben, um dieses sehr komplexe Szenario in den Griff zu bekommen. Also sie müssen ganz viel testen. Sie müssen sicherstellen, dass die Materialien durchgearbeitet wurden, und das können Sie eben über, ja, heute macht man es über Electronic Tests, also wir haben einen Haufen von E-Assessments, das machen wir seit 2009, da haben wir umgestellt auf diese Art von Testen.
Mit der reinen Rezeption ist es also nicht getan. Wir kommen aus der digitalen Welt und brauchen dann in der Kohlenstoffwelt immer noch so einen Zwischenschritt, einen Zwischentest, in dem festgehalten wird, ob die Inhalte verstanden wurden. Das erfordert dann aber auch wieder ein bestimmtes Verhalten seitens der Lehrenden. Wie gehen Sie da denn vor? Und was mich auch noch interessiert, nehmen wir mal den alltäglichen Fall, dass die Studierenden den Input eben nicht bearbeitet haben. Können die dann dem Geschehen noch ohne weiteres folgen?
Also ohne weitere Hilfe können sie nicht folgen. Ohne weitere Hilfe sitzen sie eigentlich nur da und haben ein Problem. Wir lösen das so auf, wir kennen ja unsere Pappenheimer. Bei kleinen Gruppen kann man das sogar namentlich identifizieren. Bei großen Gruppen wissen wir nur, ich nehme ein Beispiel, 25% der Studenten haben die Tests nicht bestanden. Dann wissen wir, es gibt einen gewissen Prozentsatz an Studenten, die haben keine Ahnung. Mit denen gehen wir dann intensiver in eine Übungsphase. Wir stellen Übungsaufgaben zur Verfügung. Wir setzen die nicht separat. Könnte man ja denken, man setzt die separat hin und sagt, euch Pappenheimer behandeln wir heute separat, ihr habt nichts gemacht. Das machen wir nicht. Aber wir merken sehr schnell, dass die dann Probleme haben. Und da wir mit den Studierenden ja üben, wir gehen ins Publikum hinein, können wir uns um die ganz speziell kümmern. Das war vorher ja nie möglich. Die haben wir vorher ignorieren müssen. Heute können wir uns um die kümmern.
Ist das jetzt nur für Vorlesungen möglich oder kann man auch ein Seminargeschehen flippen sozusagen? Kann man das invertieren?
Grundsätzlich kann man das auf die einzelne Lerneinheit beziehen, also auf die einzelne Sitzung einer Lehrveranstaltung. Es gibt ja, natürlich bei der Vorlesung ist es optimal. Bei einem Seminar, ich denke mal an so diskursive Seminare, wie sie in den Geisteswissenschaften gemacht werden, mit viel Referaten, da ist natürlich das nicht so auf den ersten Blick möglich. Aber auf der anderen Seite gibt es gerade für jede Disziplin Möglichkeiten der Digitalisierung. Sei es, dass ein Literaturwissenschaftler Gedichte digitalisiert und bespricht und die vorher zur Verfügung stellt. Sei es sogar, dass Studierende, das machen bei uns Kollegen in manchen Seminaren, für ihre Präsentation, die sie zu halten haben, einen Trailer erzeugen und den vorher als Video bereitstellen. Dadurch gewinnen auch solche Referate gewaltig viel an Power, an Unterstützung, an Brisanz auch und auch an Eleganz. Also es ist durchaus möglich, das auch anders zu machen. Ich mache zum Beispiel so Hauptseminare so als Hybridkurse. Die Hälfte wird total invertiert und dann gibt es natürlich Präsentationen. Da machen wir auch mit Videotrailers entsprechende Vorbereitungen, aber dann der Unterricht oder die Präsentationen finden ganz normal statt.
Und bis zu welchen Dimensionen ist so ein Inverted Classroom denn vorstellbar? Nehmen wir mal so eine obligatorische Standardvorlesung in der BWL. 400 Studierende, bumm, machen Sie da noch den Inverted Classroom?
Haut das noch her? Allerdings in einer Variante. Okay. Die Variante, der haben wir einen eigenen Begriff gegeben, ein eigenes Kürzel, den nennen wir IMOC. Das ist was, ein völliges Novum, gibt es erst seit 3 Wochen. Und zwar, Sie kennen vielleicht das Konzept des MOOCs, des Massive Open Online Courses, ein unbetreuter Kurs, der völlig automatisch im Internet abläuft. Wir führen gerade so einen durch mit 1057 Teilnehmern aus ca. 70 Nationen. Der läuft einwandfrei. Und da haben wir uns überlegt, bei einer ganz großen Vorlesung, dann nutzen wir doch dieses Prinzip des MOOCs, ohne Betreuung, das heißt, die Online-Phase hat keine Betreuung, die haben aber ein Forum, wo sie Probleme selbst lösen. Die heutigen Studenten sind sowas gewöhnt, die lösen auch Probleme auf Facebook, auf YouTube, die diskutieren, die Community löst das. Und die können das, die haben dann sozusagen eine völlig unbetreute, ohne jegliches Feedback stattfindende Online-Phase. Und danach üben wir mit den Leuten. Wir kommen also in den großen Hörsaal und ich habe zurzeit eine Vorlesung mit 354 Teilnehmern. Das klappt perfekt. Ich denke, man kann so weit gehen, dass man sagt, wir sind nur noch durch die Räumlichkeiten der Universität beschränkt. Man geht ins Audimax. Vielleicht werden ein paar Tutoren dann gut, weil man mit mehreren Leuten eigentlich besser noch den Übungsprozess begleiten kann.
Ja. Und bei der Produktion des Inverted Classrooms, wie läuft das bei Ihnen in Marburg denn ab? Haben Sie da so ein zentrales Studio oder machen Sie das bei sich im Institut? Inwiefern erhalten Sie technischen Support? Sie sagten ja auch gerade, die ganzen Sachen müssen digitalisiert werden, die Lehrmaterialien. Ne? Wie erfahren Sie da Unterstützung?
Also ich könnte Unterstützung erfahren, indem ich mich live aufzeichnen lassen würde. Also ich halte eine Vorlesung, lasse die Aufzeichnung und im nächsten Jahr nutze ich die dann digital. Mache ich aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass diese Live-Digitized Lectures erstens 90 Minuten ziemlich harte Kost sind, wenn man die als Video dann sieht. Und so haben wir uns dazu entschieden, sogenannte E-Lectures zu produzieren. Das sind 20-minütige, maximal 20-minütige Aufzeichnungen, die ohne Publikum auf der Basis eines vorher geschriebenen Drehbuchs erzeugt werden. Man müsste dazu natürlich einen Hörsaal vorbereiten und weil das so ist, habe ich mich vor 1,5 Jahren entschlossen, mein Büro umzubauen. Mein Büro ist jetzt ein Videostudio. So wie wir beide hier sitzen, kann man da nicht mehr sitzen. Ja. Man kann auch studentische Sprechstunden nur noch in so einer kleinen Ecke abhalten. Der Rest ist mit Lampentechnik, mit Beleuchtung, mit einem interaktiven Whiteboard, Kameratechnik, Computertechnik gefüllt. Hat den Vorteil, ich kann solche E-Lectures on the spot erzeugen. Also wenn mir der Sinn nach ist, dann mache ich einfach eine E-Lecture. Und dann gibt es noch die andere Variante über kleine Tablet, beschreibbare Tablet-PCs, also kein iPad, das sind andere Tablets, kleine Videos zu erzeugen, zu kleinen Erklärungen, zu Diagrammen, die sie beschreiben und all den Dingen, die man ja braucht in der Lehre. Man erklärt ständig etwas und das können sie, ja, man nennt das auch zum Teil Rapid Video Production, erzeugen. Allerdings könnte ich Unterstützung vom Hochschulrechenzentrum erfahren, aber ich brauche es einfach gar nicht.
Weil die Technik mittlerweile so leicht zu handhaben ist, genau, dass man das relativ problemfrei umsetzen kann. Man muss nur diese Grundinvestition, die muss natürlich stehen. Ne?
Genau. Sie haben gerade schon die iMOOCs angesprochen. Da scheint mir also eine didaktische Durchlässigkeit zwischen MOOCs und Ihrem Inverted Classroom-Modell zu bestehen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen?
So ein MOOC ist im Prinzip ein normaler Universitätskurs mit zwei oder mit einer Reihe von zusätzlichen Einschränkungen. Erstens, er ist offen für alle. Das heißt, es wird keine Teilnahmebeschränkung eingeführt. Jeder kann mitmachen. Senioren, Junioren, Leute ohne oder mit Hochschulzugangsberechtigung. Zweitens gibt es keine Teilnehmerbegrenzung. Und drittens gibt es keine Credit Points, denn das können die Universitäten ja nicht vergeben, weil es keine Zertifizierungsgrundlagen aufgrund der Einschreibung gibt. Aber die funktionieren halt automatisch, wenn sie gut gemacht sind und können somit die erste Phase des Inverted Classrooms ja sein. Sie sind sozusagen der Input. Der zweite Teil ist die Präsenzphase. Wir sind Präsenzuniversitäten, Sie in Siegen, wir genau wie wir in Marburg und wir wollen das auch nicht hergeben. Also setzen wir eine Präsenzphase drauf. Wir verkoppeln aber den MOOC mit dem Inverted Classroom. Ein O müssen wir wegnehmen, weil wir nicht mehr offen sind. Das Open von MOOC fällt weg. Dafür sind wir on Campus, so wird das Ding zum MOOC, M-O-C-C. Und wir invertieren das, also wird es ein iMOOC. Und das ist eigentlich ein Konzept, das gibt Ihnen alle Möglichkeiten in der heutigen Lehre, gerade im Zeitalter hoher Studierendenzahlen.
Im Zeitalter hoher Studierendenzahlen sehen Sie da also durchaus noch eine Chance, um die ganze Flut der Studierenden, die jetzt gerade ankommen, auch zu bewältigen, ja?
Genau, mit dem Modell. Ich mache es in der Lehre. Ja. Ich bediene zurzeit 800 Studenten mit meinem Lehrdeputat von 4 Kursen Und es klappt hervorragend.